DW Menschen und Märkte.
Emirates will doch keine 350er Airbusse. Sturzflug an der Börse, die Lufthansa-Aktie. Vorm großen Fußballfest das Milliardengeschäft der Ausrüster und beim großen Fußballfest auch mit Grillanzündern, Autofahnen und Bratwürstchen werden Milliarden umgesetzt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast am Tag vor dem Eröffnungsspiel, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Für Airbus ist das Modell A350 ein rechter Hoffnungsträger, eine Trumpfkarte im Poker mit Boeing um den ersten Platz im Passagiermaschinenmarkt. Heute wird bekannt, dass die arabische Fluglinie Emirates ihre Bestellung von 70 Modellen der brandneuen A350 storniert. Das ist ein bisschen blöd für Airbus. Die Entwicklung des Modells soll etwa 12 Milliarden Euro gekostet haben und nun fallen auf einmal rund 9% der Vorbestellungen weg. Älteren Zeitgenossen fällt jetzt bestimmt der Ausdruck ein Schlag ins Kontor. Wie heftig der ausfällt, erklärt Andreas Teska.
Wir kaufen nichts. Mit einem spektakulären Rückzieher hat Emirates dem Flugzeugbauer Airbus einen schweren Schlag versetzt. Die Fluggesellschaft aus Dubai hat sämtliche Bestellungen vom Typ A350 storniert. Eine Abbestellung in dieser Größenordnung hat es bislang nie gegeben. Insgesamt geht es dabei um 70 Maschinen. Der A350 ist ein besonders verbrauchsarmer Langstreckenflieger. Er wird aus modernem Verbundmaterial hergestellt und ist deshalb leichter als vergleichbare Modelle. Derzeit absolviert die Maschine die letzten Testflüge vor der Zulassung. Die ersten Flugzeuge sollen Ende des Jahres an die Kunden ausgeliefert werden. Emirates hatte seinen Auftrag im Jahr 2007 erteilt und sollte die Maschinen ab 2019 übernehmen. Airbus kommentiert den Rückschlag sehr zurückhaltend. Die arabische Fluggesellschaft habe ihren Bedarf an Langstreckenfliegern neu festgesetzt und deshalb im November 50 Riesenjumbos vom Typ A380 geordert. Das ist zwar richtig, aber nur die halbe Wahrheit, denn zeitgleich hatte Emirates auf der Luftfahrtmesse in Dubai auch einen Großauftrag an Boeing vergeben, den Dauerkonkurrenten von Airbus. Beim europäischen Flugzeugbauer aus Toulouse bemüht man sich, die schlechte Nachricht herunterzuspielen und verweist auf die Auftragsbücher. Darin stünden trotz allem 742 Bestellungen für den neuen A350. An der Börse fällt die Reaktion auf den geplatzten Großauftrag allerdings weniger gelassen aus. Am Vormittag verlor die Airbus-Aktie in Paris knapp 6%.
Ein Bericht von Andreas Teska. Am Himmel herrschen offenbar mehr Turbulenzen, als wir Fußgänger uns das gemeinhin so vorstellen. Die deutsche Lufthansa etwa hat jetzt eine Gewinnwarnung herausgegeben. Ihre Aktie stürzte daraufhin förmlich ab, um mehr als 13%. Bei den 30 DAX-Werten, die ja normalerweise recht verlässliche Papiere sind, ist das schon ein seltenes Ereignis. Wovor hat die Lufthansa eigentlich genau gewarnt? Ist das Unternehmen wirklich so angeschlagen, wie es die Börsenreaktion annehmen lässt? Fragen, die Mischa Ehrhardt beantworten wird.
Der neue Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat eine deutliche Kursänderung bei der Gewinnprognose vorgenommen. Die Gewinne des Unternehmens sollen deutlich kleiner ausfallen als die, die sein Vorgänger ausgegeben hatte.
Das, was sich angedeutet hat, was man hätte vermuten können, sagt sich nachher immer leicht, ist klar, ist, dass die Ziele schon vor allem für nächstes Jahr extrem hoch gewesen sind.
Sagt der Luftfahrtanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Die neuen Ziele heißen nun 1 Milliarde Euro Gewinn für dieses Jahr statt mindestens 1,3 Milliarden. Und auch für das kommende Jahr hat Spohr die Gewinnziele deutlich gesenkt. Probleme machen der Fluglinie vor allem die Konkurrenz von Airlines aus den Golfstaaten, die Warnstreiks in diesem Frühjahr, aber auch Währungsverluste, denn die Lufthansa ist bekanntlich weltweit unterwegs. Im Mai erst hatte Carsten Spohr den Steuerknüppel bei der Lufthansa übernommen. Der ausgebildete Pilot weiß, dass klare und schnelle Entscheidungen für ein Unternehmen manchmal notwendig sind.
Sowohl im Cockpit wie auch im Vorstand des großen Unternehmens ist irgendwann mal der Punkt gekommen, wenn nach Abwägen aller Argumente eine Entscheidung fallen muss. Und in dem Sinne, glaube ich, gibt es durchaus die eine oder andere Parallele. Und das macht es auch vielleicht gerade so spannend.
Hatte Spohr einmal gesagt. Und nun die erste größere Tat umgesetzt, nämlich die Erwartungen an den Konzern heruntergeschraubt. Das ist im Lichte des Chefwechsels bei der Lufthansa ein nachvollziehbarer Schritt, meint Jürgen Pieper.
Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Grund, dass hier der neue Vorstandschef einfach sich selbst erstmal Hürden schaffen will, die nicht am Ende nicht mehr schaffbar sind, sondern die möglichst auch komfortabel übersprungen werden können.
Allerdings bedeuten tiefer gelegte Latten auch, dass die zuvor höher liegenden gerissen, also gefallen sind. Und das löst bei Anlegern, die auf die Zukunft setzen und sprudelnde Gewinne erwarten, eine altbekannte Reaktion aus. Sie verkaufen Aktien. Um bis zu 16% sind die Papiere der Lufthansa im Leitindex DAX daher abgestürzt. Eine selten heftige Reaktion, die auch einer erhöhten Sensibilität von Großinvestoren im allgemeinen Börsenumfeld geschuldet sind, meint der Finanzexperte Chris Zwermann von Zwermann Financials.
Wir haben jetzt die Zinsen nochmals gesenkt, der Euro ist zurückgekommen. Das heißt, von dieser Seite her müsste die Realwirtschaft jetzt das liefern, was man von ihr eigentlich schon die ganze Zeit erwartet und was nicht in dieser Intensität erfolgt.
Kurz, angesichts immer neuer Rekorde bei den Aktienkursen sollten Unternehmen gute Zahlen liefern und nicht ihre Gewinnprognosen herunterschrauben. Ganz so düster, wie die Reaktion von Anlegern heute suggeriert, ist das Bild für die Lufthansa aber auch nicht. Denn die Lufthansa hat angekündigt, bereits im Winterflugplan ihr Angebot spürbar auszudünnen. Sie will also entgegensteuern. Und das tut sie auch durch ein seit längerem laufendes und umfangreiches Sparprogramm, mit dem die Fluglinie auf den verstärkten Wettbewerb reagiert und entgegensteuert. Und schließlich wird Carsten Spohr erst im Juli seine eigene Strategie für den Konzern vorstellen. Daran wird man ihn dann auf jeden Fall messen können und sehen, wie hoch oder anspruchsvoll die Latten sind, die er sich selbst aufgelegt hat.
Mischa Ehrhardt aus unserem Studio an der Frankfurter Börse zum bedenklichen Absturz der Lufthansa-Aktie. Morgen werden buchstäblich Milliarden Menschen auf den Bildschirmen das Gleiche sehen. Ins Fernsehbild eingeblendet erklärt die Abkürzung BRACO, dass die bunt gewandeten Männchen aus Brasilien und Kroatien auf dem grünen Rasen im Auftrag der FIFA das Eröffnungsspiel der WM 2014 bestreiten. Neben den Spielern, die wir auf dem Bildschirm sehen, streiten auch andere Player ums große Geld. Achten Sie mal drauf, wessen Trikots und Fußballschuhe von drei Streifen oder von einer Raubkatze oder von einem elegant geschwungenen Haken geziert werden. Dann wissen Sie nämlich, ob die Kicker von Adidas, Puma oder Nike ausgerüstet werden. Für die großen Sportartikelhersteller geht es in den kommenden 4 Wochen um sehr, sehr viel Geld. Allein Adidas erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von 2 Milliarden Euro. Mein Kollege Klaus Ulrich hat sich darüber mit Markus Voth unterhalten, Professor für Marketing an der Universität Hohenheim.
Professor Voth, ein sportliches Mega-Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Welchen Stellenwert hat es für die großen Sportartikelhersteller?
Die großen Sportartikelhersteller wie Adidas oder Nike leben quasi von solchen Sportgroßereignissen. Gerade Adidas, die in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im Fußball ihr Geschäft gemacht haben, die hängen ganz stark an diesem Ereignis und demzufolge konzentriert sich auch sehr viel in der Vermarktung in dem Jahr 2014 auf die jetzt beginnende Fußballweltmeisterschaft.
Gewaltige Marketing- und Werbeetats werden eingesetzt. Zahlt sich das wirklich aus für die Hersteller?
Also zunächst einmal ist es ein Kampf unter 2 oder 3 Großen, wo natürlich viel auch gemacht wird, um dem anderen Parodie zu bieten. Nike hat in den vergangenen Jahren die Vorherrschaft von Adidas im Fußball sehr stark angegriffen. Und das hat für Adidas die Notwendigkeit mit sich gebracht, gerade jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien mit massiven Werbungs- und Marketingaufwendungen dagegen zu halten. Ob sich das am Ende des Tages rechnet, das steht natürlich in den Sternen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass im Umfeld einer solchen Fußball-Weltmeisterschaft mehrere Millionen beispielsweise Fußballtrikots verkauft werden. Und Adidas etwa hat 9 Nationalmannschaften unter Vertrag. Und wenn beispielsweise das Finale unter Einschluss der deutschen Nationalmannschaft stattfindet, dann wird sich der Abverkauf von Nationaltrikots, die eben von Adidas stammen, vervielfachen. Und dementsprechend ist das natürlich auch durchaus ein interessantes Geschäft. Aber vieles wird dort einfach nur gemacht, um dem Hauptwettbewerber, der eben massiv in diesem Kernbereich von Adidas angegriffen hat, Parodie zu bieten.
Welche Werbe- und Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit der WM haben den größten Effekt im Kampf um die Gunst der Käufer?
Traditionell setzt Adidas ja als FIFA-Partner auf die Tatsache, dass man sozusagen offiziell mit dem Ereignis in Verbindung gebracht wird, Nike als Outsider, der bis in die 70er Jahre eigentlich wenig im Fußball gemacht hat, versucht, sich vor allem durch außerorganisatorische Aktivitäten mit der Fußballweltmeisterschaft in Verbindung zu bringen. Aber beide setzen gerade bei dieser Fußballweltmeisterschaft vor allem auf soziale Medien. Also Facebook, Twitter und andere sind in diesem Fall die Plattform oder das Kampffeld, auf dem Nike und Adidas ihren Wettbewerb austragen. Und wer sich mal angeschaut hat, was die beiden Großen in den sozialen Medien im bereits Vorfeld der WM an Aktivitäten entwickelt haben, der kann sich vorstellen, was uns da in den nächsten 4 Wochen an sozusagen Brimborium zur Verfügung gestellt werden wird.
Versuchen wir es mal auf eine Formel zu bringen. Bitte beenden Sie für uns den Satz, eine Fußball-Weltmeisterschaft ist für die Sportartikelhersteller
das wichtigste Ereignis des Jahres, vielleicht sogar auf 4 Jahre gerechnet.
Sagt der Marketing-Experte Markus Voth von der Universität Hohenheim. Mit ihm hat Klaus Ulrich gesprochen. Nicht nur mit der Ausrüstung von Spielern, Funktionären und ganzen Verbänden lässt sich viel Geld machen. Für die Fans gibt es auch ein großes Angebot. Groß, das wäre die Untertreibung des WM-Jahres. Überzieher für Autoaußenspiegel in Landesfarben, Trillerpfeifen, die eigentlich keiner braucht, aber trotzdem viele haben wollen, Sammelbildchen mit den Gesichtern der großen Kicker, Grillwürstchen und Grillanzünder für das Barbecue beim privaten Viewing im Schrebergarten. Es gibt eigentlich nichts, was es da nicht gibt, hat meine Kollegin Rainer Breuer festgestellt.
Wenn die Würstchen in den Farben Schwarz-Rot-Gold verpackt sind, wenn Grillanzünder und Holzkohle im Supermarkt zur Mangelware werden und wenn Kinder auf dem Schulhof bunte Fußballsticker tauschen, dann ist klar, die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Fans, jung und alt, freuen sich auf das Turnier. Die Wirtschaft auch. Denn der Markt für Fanartikel boomt und verspricht den Herstellern üppige Gewinne.
Wenn man das Fanartikel-Business im Fußball in Deutschland betrachtet, dann kommen wir insgesamt auf ein Volumen, was Fans ausgeben, von knapp 1 Milliarde Euro. Darin enthalten sind vor allen Dingen, was den größten Teil ausmacht, die Ausgaben für den Profifußball, für die Clubs der Profiliga. Hinzu kommen Ausgaben für Amateurclubs sowie insbesondere natürlich die Ausgaben für die Nationalmannschaft und im Rahmen einer Welt- oder Europameisterschaft wie jetzt die Ausgaben für FIFA-Lizenzartikel.
Sagt Peter Rohlmann, Experte für Sportmarketing. 30 Millionen Euro Umsatz in wenigen Wochen machte allein eine kleine Firma aus Monheim, die zur WM 2010 in Südafrika die Vuvuzela nach Deutschland gebracht hat. Die 3 Geschäftsführer wollen nun an den Erfolg der Vuvuzela anknüpfen mit einem neuen Krachmacher.
Wir sind dann, um die Atmosphäre so ein bisschen zu schnuppern, sind wir in Düsseldorf ins Suco do Brasil gegangen. Das ist ein brasilianisches Bistro, um dann auch mal von Brasilianern um Brasilianer herum Samba zu spüren und die Atmosphäre so ein bisschen aufzusaugen. Und nach dem 4. Cocktail hatten wir die Idee, wie wir es machen müssen.
Sagt Gerd Kerberg, einer der 3 Geschäftsführer der Firma Brand Division. Daraus ist dann die Combinho entstanden. Ein Instrument bestehend aus einer Rassel, Trommel, Ratsche und Pfeife. Alles, was den brasilianischen Klang eben verkörpert. Um dieses Instrument benutzen zu können, braucht man offenbar keine Musikkenntnisse. Eine Bedienungsanleitung gibt es nicht.
Also Trommel spielen kann jeder. Muss sich ja auch nicht immer gut anhören. Die Vuvuzela hat sich ja auch nicht immer gut angehört. Letztendlich ist es ja auch wichtig, dass beim Fußball die Anforderung erstmal laut sein muss.
Sagt Gerd Kerberg. Und das ist die 4-Instrumenten-Kombination auch ohne Zweifel. Wozu kaufen sich die Menschen aber solche Fanartikel? Es geht doch um die Kunst auf dem Rasen, um Tore und Taktik, oder? Nein, nicht wirklich, sagt Sebastian Uhrig, Professor an der Sporthochschule in Köln.
Aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen so das Bedürfnis haben, sich selbst in bestimmte Gruppen einzuordnen, sich selbst und auch anderen zu zeigen, wer sie sind, welchen sozialen Kategorien, welchen Gruppen sie angehören und auch welchen sozialen Gruppen sie nicht angehören. Und bei so einer Weltmeisterschaft ist das ein Phänomen, was ziemlich weitgreifend ist. Das steckt sozusagen alle Leute an. Alle betrachten das Deutschland-Fan-Sein oder ein Anhänger von Deutschland-Sein als Teil ihrer eigenen Identität.
Sagt Professor Uhrig. Nicht nur die Krachmacher in den Farben Schwarz-Rot-Gold laufen gut zur WM-Zeit. Auch die weltberühmten Panini-Sticker sind ein Renner. Und das ununterbrochen seit mehr als 40 Jahren. Das erste Album hierzulande gab es zur Weltmeisterschaft in Deutschland 1974.
Also der absolute Hype war tatsächlich 2006 durch diese Heim-WM. Da war ganz Deutschland in Eventlaune, da war jeder auf den Straßen, da war das Wetter gut, das hat sich auch positiv auf Panini abgefärbt. Da ist dann auch die Euphorie übergeschwappt und das war schon ein Höhepunkt in der Panini-Geschichte und an diese Bestmarke möchte man jetzt so gut es geht wieder rankommen dieses Jahr.
Sagt Christine Fröhler vom Panini Verlag. Der Countdown läuft. Am Donnerstag geht es los, auf dem Rasen und den Fanmeilen weltweit. Die Kassen der Hersteller von Fußball-Fanartikeln sind bereits jetzt schon gefüllt.
Ja, dann aber schnell zur Bank mit dem ganzen Geld. Denn jetzt geht es erst richtig los, wenn nämlich auch der Letzte gemerkt hat, dass in Brasilien der Ball rollt. Mit dieser Reportage von Rainer Breuer endet dieser Podcast. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.